This is Rock and Roll Radio.
Oh, Johnny.
Der Spreeblick-Podcast vom 9. November 2006. Heute wieder mit einer neuen Folge von Holgi ruft an.
Robert von Heusinger ist Korrespondent der Zeit, sitzt in Frankfurt rum. Außerdem bloggt Robert Heusinger. Das Blog heißt Herdentrieb, liegt auf dem Zeit-Server und da geht's um Wirtschaft und Kapitalismus und all solche komischen Sachen. Hallo Robert Heusinger.
Hallo Holger Klein.
Warum heißt das Ding Herdentrieb?
Das Ding heißt Herdentrieb, weil unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, alles andere als rational ist. Das gilt in besonderem Maße natürlich für die Finanzmärkte, wo wir dieses Herdenverhalten ganz besonders stark erleben jeden Tag. Das gilt aber auch für die Realwirtschaft. Der Kapitalismus ist ein System, das im höchsten Maße instabil ist. Und ich sage immer, er steht immer am Abgrund. Und irgendwie müssen wir gucken, dass wir den Kapitalismus vorm Absturz bewahren. Sei es, dass der Staat irgendwelche Interventionen unternimmt oder die Zentralbanken oder eben auch die Politiker, die einfach die Bevölkerung beruhigen.
Ja, aber hey, Moment mal, Kapitalismus ist doch böse. Den müssen wir doch nicht vorm Absturz bewahren. Wir müssen doch froh sein, wenn er endlich weg ist, oder nicht?
Das sehe ich etwas anders, Herr Klein. Ich kenne eigentlich kein besseres System als den Kapitalismus.
Naja gut, dann lass uns doch eins erfinden.
Das ist schwierig. Da denke ich schon mein ganzes Leben drüber nach, was man besser machen kann und wie man trotzdem diesen Wohlstand produzieren kann, den wir ja in den letzten mindestens 200 Jahren, aber auch schon davor, als es Anfänge des Kapitalismus gab, produziert haben. Gucken wir nur auf die Gesundheit, auf die lange Lebenserwartung, auf den materiellen Reichtum, den wir haben. Wie wir ein ähnliches System haben, was uns ähnlich viel, Glück kann man nicht sagen, aber vielleicht doch Wohlstand und Zufriedenheit gibt wie der Kapitalismus.
Der Untertitel des Blogs lautet, so funktioniert Kapitalismus. Und weil es einfacher ist zu stänkern, die Frage, wie funktioniert er eigentlich nicht?
Er funktioniert nicht so, wie wir das in den im Großteil der deutschen öffentlichen Diskussion Tag für Tag lesen und hören müssen im Radio und Fernsehen. Also ich schaue etwas anderes auf das System als unsere tonangebenden Ökonomen, die meiner Meinung nach alles Tauschwirtschaftler sind und die eine Theorie vertreten oder an einer Theorie hängen, die sich auch Neoklassik nennt, in der man eigentlich davon ausgeht, dass man eine selbstwirtschaftende Einheit ist, ein Bauer sozusagen, der, wenn er ein bisschen mehr Weizen erwirtschaftet hat, als er selber zum Leben braucht, die Überschüsse dann tauscht gegen irgendwas anderes. Und so schauen die auf unsere Wirtschaft und kommen deshalb immer zu den falschen Schlüssen. Wir im Block dagegen versuchen, den Kapitalismus vom Kapital her zu sehen, von den Finanzierungsbedingungen. Und damit sind wir in der ganzen Debatte, die ich vorhin, wo ich vorhin angefangen habe, mit Instabilitäten, mit Hierarchien. Natürlich sind die Kapitalisten diejenigen, die Vermögen besitzen, der dominante Faktor in dem System. Diejenigen, die Aktien kaufen, verkaufen, Eigentumsrechte besitzen, haben eine ganz andere Stellung als Menschen, die eben nicht über Kapitalien verfügen.
Das mit der Tauschwirtschaft habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich meine, die Leute, die Aktien besitzen und kaufen und verkaufen, sind doch sowieso der dominantere Faktor.
Ja, das stimmt. Aber wenn wir zum Grunde der Modelle gehen, dann ist die Neoklassik eine Tauschwirtschaft, in der Geld gar nicht vorkommt. Geld ist in den Standardmodellen der Neoklassik irrelevant. Das ist eine Hülle, die sich um diese Realwirtschaft legt. Man könnte auch Weizen zu Geld sagen. Das ist einfach ein Tauschmittel. Aber das ist natürlich in Wirklichkeit nicht, das weiß jeder Mensch, dass das Geld kein Tauschmittel ist, sondern dass man mit Geld eben nicht nur Güter kaufen kann, sondern eben auch investieren kann und Arbeitskräfte einkaufen kann, beziehungsweise sich anstrengen muss, dass man überhaupt an Geld kommt, um sich irgendwie durchzuschlagen.
Das heißt, wenn ich versuche, Wirtschaft über Geld, also über das Kapital zu beschreiben, dann löse ich damit alle Probleme? Wissen das unsere Politiker?
Ja, ich weiß, ich löse nicht alle Probleme, aber ich komme irgendwie zu anderen Schlüssen. Also ich mache mir vielleicht nicht so viel Sorgen um Staatsverschuldung oder ich mache Ich sehe, dass wenn es eine Rezession gibt und wenn die Wirtschaft sich abkühlt, dann muss der Staat irgendwas tun. Dann kann er sich nicht an die Seitenlinie stellen und sagen, naja, das wird schon irgendwie gut gehen. Dann müssen Notenbank und Staat eben versuchen, die Rezession möglichst rasch zu überwinden, damit nicht noch mehr Menschen arbeitslos werden. Weil jeder Mensch, der arbeitslos wird und weniger Geld hat, fragt er dann auch weniger Güter nach. Und dann gibt es eben, wenn dieser Prozess nicht unterbunden wird, Situationen wie in den 30er Jahren oder wie sie jetzt in Japan mal gab, dass wirklich so eine Wirtschaft zusammen eine Kernschmelze erlebt. Und in Deutschland hat man immer irgendwie das Gefühl, der Staat möge möglichst gar nichts mit der Wirtschaft tun, außer den Rahmen zu setzen, damit die Leute frei tauschen können.
Und was soll er stattdessen mit der Wirtschaft tun?
Na, ich glaube, der Kapitalismus ist ein schönes System, aber er braucht eben Regulierung und man braucht auch immer den Libero-Staat, der in gewissen Situationen eingreift ins Wirtschaftsgeschehen, damit der Absturz eben nicht passiert.
Was für Situationen wären das und wie würde der eingreifen, der Staat?
Ach, sehen Sie, wir haben das ja jetzt in Deutschland schmerzhaft erlebt die letzten Jahre, weil wir da diese Maastricht-Kriterien haben und die Neuverschuldung nicht über 3% liegen sollte, hat man einfach den Abschwung gewähren lassen und sich dann immer gewundert, warum alle Prognosen fürs nächste Jahr nicht aufgegangen sind. Weil es ist, wenn ich nochmal ausholen darf, ja so, dass wir eigentlich im Kapitalismus drei verschiedene Spiele haben. Wir haben Unternehmer oder Unternehmen, wir haben Haushalte, Verbraucher und wir haben den Staat. Und wenn die Wirtschaft normal läuft und wächst, ist das normale Muster eigentlich so, dass die Unternehmen sich verschulden, Maschinen kaufen, neue Arbeitskräfte einstellen und die Haushalte, die sparen und legen Geld zurück. Das läuft wunderbar. Wenn aber jetzt die Unternehmen anfangen zu sparen, weil ihre Pläne nicht aufgehen, weil ihre Investitionen zu hoch waren und sie die Produkte nicht absetzen können, dann müssen die Unternehmen Schulden zurückzahlen. Dann fangen die Unternehmen an zu sparen. Wenn die Haushalte gleichzeitig auch sparen wollen, bricht das System zusammen. Das heißt, dann muss der Libero ran, der Staat, und muss Schulden machen, damit sowohl Unternehmen als auch Haushalte sparen können. Das gilt in der geschlossenen Volkswirtschaft. Kann man natürlich auch auf eine internationale ausdehnen. Aber das ist jetzt, wenn man ein Modell strickt, dass man eine geschlossene Volkswirtschaft hat, also nur ein Land und diese drei Gruppen, dann hat der Staat in Rezessionen die Funktion, dass er sich verschuldet und damit die Nachfrage aufrechterhält und den Menschen erlaubt, weiterhin zu sparen.
Gibt es irgendeinen Politiker, der Ihrer Meinung ist? Also, weil ich höre immer nur Schulden böse.
Das höre ich auch immer. Mit Ausnahme vielleicht von ein paar Menschen wie Lafontaine oder Flassbeck, die da in Deutschland aber absolut in der Ecke gestellt worden sind und eigentlich nicht mehr salonfähig sind. Vielleicht ist auch Herr Bofinger noch als Sachverständiger, als einer der fünf Weisen, jemand, der auch sagt, Schulden sind nicht unbedingt böse. Natürlich in einer gut laufenden Wirtschaft, wie wir sie jetzt hier haben, kann man weniger Schulden machen, kann man Schulden auch zurückzahlen im Boom, auf jeden Fall. Da muss der Staat sogar, also im Boom ist genau das Umgekehrte wie in der Rezession, wenn die Unternehmen und die Haushalte überoptimistisch sind und sich immer weiter Schulden und Häuser bauen, die investieren, dann droht der so ein System auch heiß zu laufen. In so einem Moment muss der Staat höhere Steuern erheben und Geld rausziehen und Kaufkraft und Investitionspotenzial raus aus der Volkswirtschaft ziehen. Und das Geld kann er natürlich bequem nehmen, um seine Schulden abzuzahlen. Das ist in Amerika und in England zwischen 1995 und 2000 ja auch passiert und hat dort dazu geführt, dass die einst hohen Schuldenberge sich wieder verringert hatten. Sind in Amerika allerdings jetzt wieder so hoch wie in Deutschland, weil die Amerikaner das richtig gemacht haben und nach dem Platzen der Technologieblase 2001 massiv die Staatsausgaben erhöht haben, um die Wirtschaft zu retten.
Jetzt ziehen wir ab nächstem Jahr ein bisschen Kaufkraft aus dem Markt. Ist das dann der richtige Weg, die Mehrwertsteuererhöhung?
Ich bin skeptisch. Ich hätte es mir gewünscht, wenn man auf die Mehrwertsteuer verzichtet hätte, beziehungsweise sie geringer hätte ausfallen lassen. Denn wir haben ja schon dieses Jahr diese 3% Schuldenkriterium locker erfüllt mit wahrscheinlich 2%. Und mit 1% Mehrwertsteuererhöhung oder gar keinem würden wir das nächstes Jahr natürlich auch wieder deutlich unter 3% liegen. Die Wirtschaft in Deutschland wächst ja erstaunlich gut dieses Jahr, was der Sachverständigenrat letztes Jahr nicht gesehen hat. Er hat genau vor einem Jahr gesagt, nächstes Jahr wächst Deutschland um 1%. Jetzt wird es um 2,4 oder noch stärker wachsen. Von daher ist eine Steuererhöhung nicht so gefährlich wie noch vor einem Jahr. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, was mit dem Dollar passiert. Wir wissen nicht, was mit der ausländischen Wirtschaft, vor allem der amerikanischen, passiert. Also es kann schon sein, dass wir im ersten Quartal dann auf einmal viele Schocks zusammen bekommen und dann auch die positive Entwicklung, die wir jetzt in Deutschland erlebt haben, nicht mehr sehen werden.
Wenn Sie einen Tag lang was zu sagen hätten, also so im Sinne von Macht, was würden Sie schlagartig ändern?
Ich würde, wenn ich nur einen Tag was machen könnte, würde ich einfach alle Beratergremien halbwegs paritätisch besetzen mit Menschen, die in der Neoklassik anhängen, mit Menschen, die eher keynesianisch geprägt sind, damit die Debatte offen ist. Und dann haben es die Politiker auch viel leichter. Dann können die nämlich wahrscheinlich in der Mitte durchlaufen und tun mehr richtig, als wenn immer nur eine Denkschule dominiert und 90-95% der Debatte beherrscht. Denn dann gehorcht man nur auf die. Und dann passieren eben Dinge, wie sie in Deutschland die letzten Jahre passiert sind. Und dann fragt man sich, warum ist dieses Land nicht mehr in der Lage, ordentlich zu wachsen? Und warum müssen wir alle so starke Lohneinbußen in Kauf nehmen?
Herr Heusinger, warum ist dieses Land nicht mehr in der Lage, ordentlich zu wachsen? Und warum müssen wir alle so starke Lohneinbußen in Kauf nehmen?
Ja, ich meine, sage ich das gerade, weil wir mit der falschen Brille, meiner Meinung nach, falschen Brille und zu einseitig die Probleme Deutschlands analysiert haben. Wir haben immer gesagt, das Land ist verkrustet, die Arbeitsmärkte sind zu inflexibel, das Land ist hoch verschuldet, wir müssen erst Verschuldung runterbringen und die Arbeitsmärkte liberalisieren und dann wird es irgendwie wieder vielleicht laufen. Dabei hatten wir vor allem das Problem, dass unsere Bauwirtschaft seit 1994 in der Krise war und 11 Jahre lang Jobs abgebaut hat. Das war natürlich eine Folge der Wiedervereinigung, das war die Folge der verkehrten Wirtschaftspolitik der Regierung Kohl, die einen wahnsinnigen Bauboom in Ostdeutschland ausgelöst hat und damit die Arbeitslosigkeit kaschiert hat. Und ab 94 ging es halt dann in die andere Richtung. Und wenn man diesen Bau immer als Problem Deutschlands analysiert hätte, hätte man immer gesagt, wir wachsen deswegen so schwach, weil ungefähr 0,4, 0,5 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt durch den Bau jedes Jahr weggefressen werden, weil der schrumpft. Und dieses Jahr schrumpft der Bau zum ersten Mal nicht mehr und schon wachsen wir wieder ordentlich. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Grund, der auch in der großen Debatte nie diskutiert worden ist. Wir hatten in Deutschland seit der Einführung des Euros erhebliche Probleme. Wir haben eine Bankenkrise bekommen. Die Banken haben 2 Jahre lang kaum Kredite an Unternehmen gegeben. Die Unternehmen, die konnten gar nicht investieren, weil sie keine Kredite bekommen haben. Das hat sich auch seit Anfang 2005 geändert und deshalb ist es dies Jahr alles so schön, wie es ist. Das lag wenig an verkrusteten Arbeitsmärkten, aber wir haben immer nur einseitig auf verkrustete Arbeitsmärkte und hohe Staatsschulden und einen viel zu großen Staatssektor/Sozialstaat geschaut.
Wenn Schulden nicht schlimm sind, also die Regierung sagt mir immer, Schulden wären schlimm, also die Staatsschulden, wenn die nicht schlimm sind, ist dann auch eventuell die private Sparquote gar nicht so ein Problem, wie immer gesagt wird?
Also die private Sparquote in Deutschland liegt so bei 10% und liegt damit im internationalen Vergleich ansehnlich hoch. Also die sollte nicht unbedingt weiter steigen, weil wenn ich spare, gebe ich das Geld ja nicht aus. Mhm. Ich meine, ich muss was für meine Altersvorsorge tun und ich spare auf größere Konsumgüter vielleicht. Aber die Sparneigung in Deutschland ist eigentlich nicht schlecht. Volkswirte hoffen, dass es vielleicht ein bisschen runtergeht, damit nächstes Jahr der Konsum nicht völlig einbricht, wenn die Mehrwertsteuererhöhung kommt.
An welchen Stellen sagt mir meine Regierung auch noch Unsinn? Also was stimmt noch nicht?
Ja, was noch nicht stimmt, ja, das ist meiner Meinung nach, dass wir immer nur auf die Unternehmen schauen und sagen, wir müssen denen das Leben erleichtern, denen die Steuern senken. Und dann läuft die Wirtschaft von allein. Ich finde, zurzeit haben wir eine Situation, wo man die Unternehmen eigentlich nicht weiter entlasten muss. Die haben die höchsten Gewinne seit den 60er Jahren. Die Gewinnquote ist in den letzten Jahren unheimlich stark gestiegen. Im Gegensatz ist natürlich die Lohnquote gefallen. Und wir wundern uns, warum unser privater Verbrauch so schwach ist. Aber wenn natürlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über Jahre noch nicht mal die Inflation als Ausgleich bekommen in ihren Lohnerhöhungen, dann muss natürlich jeder Haushalt, und das wird Ihnen wahrscheinlich gar nicht anders gehen als mir, jedes Jahr mehr sparen und öfter beim Aldi einkaufen oder weniger in die Kneipe gehen. Und ein Vorschlag, den ich auch in meinem Blog immer wieder mache, ist, wenn wir jetzt nächstes Jahr die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung senken, ist es ja gut für die Haushalte, weil die auch weniger in die Arbeitslosenversicherung reinzahlen. Aber für die Unternehmen ist es auch gut, weil sie dann auch weniger reinzahlen müssen. Das heißt, für die Unternehmen wird durch diese Maßnahmen natürlich auch de facto Arbeit noch mal billiger. Wenn die aber schon Rekordgewinne haben, finde ich, wäre es besser, man gäbe die gesamte Entlastung den Arbeitnehmern. Dann hätten die wirklich mehr Geld in der Tasche und könnten was damit machen. Und solange die Unternehmen Rekordgewinne haben, muss man die doch nicht weiter entlasten. Aber trotzdem entlastet unsere Regierung die noch mit einer Steuerreform. Da kommen 5 bis 8 Milliarden zusätzlich in die Unternehmenskassen und natürlich auch durch die Senkung der Sozialbeiträge. Und die Regierung denkt halt, wenn die Arbeit billiger ist, werden mehr Jobs entstehen. Ich würde sagen, das gilt für einige Sektoren, vor allem für den Haushalt. Also wenn der Gärtner billiger ist, dann engagiere ich vielleicht auch einen Gärtner. Aber Unternehmen stellen doch vor allem dann Leute ein, wenn sie Nachfrage für ihre Produkte sehen. Und dann ist es ihnen auch relativ egal, wie teuer die Arbeiter oder Angestellten sind. Und nicht nur, weil die Löhne niedrig sind, stelle ich irgendjemanden ein. Ich stelle vielleicht mehr ein, wenn ich Nachfrage habe und die Löhne sind billiger. Und bin dann weniger produktiv, weil ich dann Maschinen durch Arbeit ersetze, durch Menschen ersetze.
Ein weiteres Argument ist, dass die Arbeitsmarktregularien viel zu starr und unflexibel wären, dass die Unternehmen Leute einstellen würden. Wenn wir den Arbeitsmarkt liberalisieren würden, wie es so schön heißt, würde das was nutzen? Ohne Nachfrage.
Ja, eben, ohne Nachfrage nützt das gar nichts. Also das habe ich in den letzten Jahren immer gesagt, wenn ihr jetzt den Kündigungsschutz abschafft, dann stehen noch viel mehr Leute sofort auf der Straße. Dann müssen Sozialkassen noch viel mehr Geld zahlen und kriegen noch weniger rein. Und die Unternehmen sind einfach nur froh, dass sie die Menschen in der Krise los sind, weil sie dann natürlich irgendwie ihren Gewinn halten können oder steigern können oder keine Verluste machen. Wenn wir in Richtung Vollbeschäftigung mal wieder gingen, kann man über solche Sachen natürlich eher nachdenken. Die Flexibilität am Arbeitsmarkt ist meiner Meinung nach in Deutschland enorm hoch. Das sehen Sie, finde ich, daran, dass wir diese wahnsinnige Lohnzurückhaltung die letzten Jahre hatten. Also Deutschland hat sich eigentlich relativ schnell von einem System, das von Deutschland AG und Bankkredit geprägt war, in ein System gewandelt, das doch sehr inzwischen nach angelsächsischen kapitalistischen Methoden tickt. Und das haben diesen Wandel hat Deutschland in 5, 6 Jahren bewältigt. Und das kann man nur mit flexiblen Märkten bewältigen. Und auch die Wettbewerbsfähigkeit, die Unternehmen hergestellt haben in den Jahren seit 99 oder seit 98, ist auch deswegen nur so schnell vonstatten gegangen, weil der Arbeitsmarkt eben doch flexibel war und auf die Wünsche der Unternehmen reagiert hat und sehr, sehr anpassungsfähig war. Also ich klar, man kann immer überall noch was wahrscheinlich verbessern, aber ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem in Deutschland ist.
Was ist das Hauptproblem in Deutschland? Die Neoklassik.
Naja, genau, also diese ideologische Wirtschaftspolitik und wenig pragmatische. Ich meine, wir haben jetzt, wir wachsen dies Jahr gut, weil die Banken seit 95 wieder Kredite vergeben. Wir wachsen gut, weil der Bausektor endlich seine Krise überwunden hat. Und dann entstehen jetzt auch auf einmal Jobs, was ja auch keiner geglaubt hat. Und es entstehen sogar sozialversicherungspflichtige Jobs und damit werden die Sozialkassen entlastet. Und anstatt dann nächstes Jahr zu sagen, komm, wir gucken jetzt, dass wir zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder was, die mittleren Einkommen entlasten. Ich meine, wir hatten natürlich Steuerreformen, aber die Steuerreformen haben natürlich vor allem die Besserverdienenden entlastet. Gerade der Mittelbau, also wo jetzt das Gros der Menschen drin arbeitet, die wurden immer durch höhere Sozialbeiträge im stranguliert und hatten nie mehr das Gefühl, dass es mal besser wird. Und das ist auch Herdentrieb. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde in 10 Jahren weniger verdienen als heute und mehr arbeiten müssen, dann mache ich gar nichts. Dann werde ich mir kein Häuschen anlachen, dann werde ich kein größeres Auto mehr kaufen, dann verharre ich in einer Starre Und da der Kapitalismus nur mit Wachstum funktioniert, bröselt das System auseinander. Und deshalb hätte ich es halt viel klüger, die Regierung würde sagen, komm, nächstes Jahr die Sozialbeiträge für nicht für die Unternehmen gesenkt, sondern nur für die Arbeitnehmer. Das ist übrigens in Frankreich auch so, da zahlen die Unternehmen 75% der Sozialbeiträge und die Arbeitnehmer 25%, wenn ich richtig informiert bin. In Deutschland ist es 50-50. In den letzten Jahren wurden immer mehr Sachen aus dieser 50-50-Finanzierung rausgegliedert und die Arbeitnehmer mussten immer höhere Anteile bei Zahlersatz und so weiter tragen. Da könnte man jetzt auch sagen, komm, jetzt ist die Situation so, und die wird sich in den nächsten 2-3 Jahren auch nicht groß ändern, den Unternehmen geht's gut. Die Löhne steigen noch nicht richtig, weil der Druck durch die Arbeitslosigkeit und die Drohung durch billige Arbeiter aus Osteuropa immer noch da sind. Dann entlasten wir sie halt über die Sozialsysteme und zeigen den Menschen, ja, ihr habt auch mal wieder mehr Geld. Ihr könnt auch mal wieder einmal öfter im Monat ein Bier trinken gehen draußen. Das hielte ich für klug, und das ist meiner Meinung nach das größte Problem in Deutschland, diese ideologische Sichtweise. Und deshalb schreibe ich da immer in meinem Blog gegen an.
Ist ein Mindestlohn grundweg abzulehnen und zu sagen, dass das zu mehr Arbeitslosigkeit führt, auch so eine ideologische Sichtweise, oder ist das begründet?
Ich bin beim Mindestlohn offen. Das muss man sich genau angucken, aber grundsätzlich würde ich Folgendes machen. Ich halte den Mindestlohn dann für eine gute Idee, wenn wir gleichzeitig die Grenzen aufmachen und sagen, jeder EU-Bürger Osteuropas darf hier arbeiten. Aber es gibt einen Mindestlohn in Höhe von 57, 58, 9 Euro irgendwo in der Spanne. Dass der Mensch, der hier arbeitet und der 40 Stunden in der Woche arbeitet, es auch schafft, sich hier zu ernähren, hier zu wohnen. Es kann nicht angehen, dass osteuropäische Arbeiter hierher kommen und sagen, wir arbeiten auch für 4 Euro, weil das immer noch in unserem eigenen Land 16, 20 Euro wert sind, schlafen zu viert im Bauwagen und machen das ein halbes Jahr und können dann uns ein bisschen Wohlstand in Polen oder in Rumänien oder wo auch immer gönnen. Ich finde, man muss nicht die Menschen schützen, sondern man muss den Platz schützen. Und ich muss hier in Deutschland so viel verdienen können, dass ich halbwegs über die Runden komme. Und deshalb Mindestlohn finde ich gut, wenn wir gleichzeitig jedem, der hier in diesem Land arbeiten möchte, auch erlauben zu arbeiten. Und wenn er einen Job findet, dann soll er bitte arbeiten können. Was war das für ein Wahnsinn mit den Asylsuchenden, dass die nicht arbeiten durften? Das habe ich nie verstanden. Die konnten sich nie integrieren, geschweige denn konnten sie ihr Glück in die Hand nehmen. Die sind alle hierher gekommen, waren meistens gut ausgebildete Menschen, die überhaupt Geld dafür hatten, die Schleuser zu bezahlen, dass sie hier rüberkommen konnten. Und dann haben wir sie abgeschoben in irgendwelche Heime und haben ihnen verboten zu arbeiten. Das finde ich absolut schwachsinnig. Und das machen wir in Deutschland aber auch mit Studenten aus Osteuropa. Die kommen hierher, die werden gut ausgebildet an Unis. Nach 2 Jahren heißt es so, aber jetzt bitte raus. Wann soll das?
Tja, keine Ahnung.
Ja, aber das sind, ich meine, Mindestlohn, finde ich, muss schon sein. Und ich finde es auch interessant, wenn man sich anschaut, dass der Verbandsvorsitzende der Gebäudereiniger und Fensterputzer gesagt hat, wir brauchen einen Mindestlohn, sonst gibt es eine brutale Unterbietung. Und ich meine, das ist eben auch pragmatisch auf den Kapitalismus gucken und entsprechend die Institutionen immer wieder so einsetzen, dass das System bitte Wohlstand für alle generiert.
Ich habe 2000 Euro übrig. Wie soll ich die anlegen?
Das ist eine lustige Frage. Ich werde oft gefragt von Kollegen und Freunden. Ich habe 2000 Euro, was soll ich machen? Da sage ich immer, Kinder, ich kann euch nichts sagen, wenn ihr mir nicht sagt, was du sonst noch hast. Hast du ein Haus, zahlst du Miete, bist du verschuldet?
Ich zahle Miete, ich bin nicht verschuldet.
Und haben sonst auch kein Geld angelegt?
Naja, so Tagesgeld-Dingsbums, nicht? So, also hier 2,75%.
Ja.
Also da liegen die 2000.
Da liegen die 2000. Und genau, also wenn Sie sagen, okay, ich kann das anlegen, dann muss ich nach als nächstes Frage seriöserweise fragen, wie lange brauchen Sie das Geld nicht? Also wollen Sie damit in 2 Jahren ein Auto kaufen oder kann das 10 Jahre oder 20 Jahre auf dem Konto liegen?
Wenn ich in 10 Jahren 4000 habe, dann kann das auch gerne 10 Jahre auf dem Konto liegen bleiben.
Ja, dann würde ich jetzt trotzdem noch, obwohl die Aktien schon hoch sind, glaube ich, europäische Aktien kaufen, und zwar Standardwerte.
Standardwerte sind so, also,
die Blue Chips, also sind so Eurostoxx 50, so die großen, also von Daimler über E.ON, von deutscher Seite und dann natürlich die Royal Dutch und was da alles noch drin ist, Air Liquide und so weiter. Also der Eurostoxx 50 ist so der große europäische, Euroland-europäische Index. Diese Titel sind zurzeit immer noch günstig bewertet, obwohl mir die Kurse auch schon wieder zu schnell hochgegangen sind. Ich dachte eigentlich, müsste eher nochmal eine Korrektur geben. Wenn eine Korrektur käme, wäre es noch attraktiver, aber nach allem, was man jetzt so halbwegs vernünftig über die Zukunft sagen kann, wenn man sagt, wenn Sie sagen, ich habe 10 Jahre Zeit, ist das, glaube ich, immer noch ein Kauf, den man machen kann.
Eine unentgeltliche Anlageberatung am Ende des Spreeblick-Podcastes von Robert Heusinger. Robert Heusinger blockt für eine ideologiefreiere Wirtschaftspolitik einen pragmatischen Blick auf den Kapitalismus und das macht er bei der Zeit zu erreichen unter blog.zeit.de/herdentrieb. Vielen Dank.
Vielen Dank. I live by the river.